meine Windows-Serie seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Serie, wo wären wir auf den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Ob der Dünnste oder der Fetzte.
So, mit einem wunderschönen Blick auf einen leicht verregneten, neu gestalteten Marktplatz beginne ich dieses Gespräch. Und ich bin selbstverständlich bei den beiden Menschen, die sich ja zumindest mit am meisten darüber freuen, dass dieser Marktplatz jetzt ja schon beinahe fertig ist, aber dass man schon deutlich erkennen kann, wo es hingeht und was für euch beide sicherlich neue Möglichkeiten schafft. Und aus einem ganz profanen Grund, den ich hinterher nenne, möchte ich euch bitten, euch doch kurz selbst vorzustellen.
Ja, ich bin der Tim Kreuer-Dias, bin jetzt 33 Jahre alt, komme gebürtig aus Leverkusen, bin aber hier im Westerwald groß geworden, war eine Zeit lang hier auch in der Nähe und bin danach in die Schweiz, habe dann meine Frau Eva kennengelernt und bin dann nach unserer Europareise wieder zurück ins schöne Neuwied.
Ja, und?
Ja, ich bin die Eva Correa-Dias, 44 Jahre alt. Gebürtig komme ich aus Norddeutschland, habe portugiesische Wurzeln und ja, wir leben jetzt seit knapp 5 Jahren hier oben. Oder nee, oben nicht.
Je nachdem, von wo
ja,
man
genau,
guckt.
Wenn man von der Schweiz aus ist, ist es oben. Ja, leben wir hier.
Ja, und ich kann jetzt auch gleich verraten, warum ich mich schwer getan habe. Hätte ich vielleicht doch nicht müssen, weil Correa-Dias kriege ich ja so auch hin. Ist das denn auch wirklich so ganz korrekt? Würden deine portugiesischen Vorfahren das genauso sagen? Oder gibt's da nicht noch paar Tricks bei der Aussprache, dass das eigentlich sich ganz anders anhören müsste?
Also im Portugiesischen heißt es Correa-Dias.
Correa-Dias.
Ja.
War das okay oder?
Ja.
Das dachte ich mir. Ich hab einmal einen kurzen Versuch unternommen, ein bisschen Portugiesisch zu lernen und ich habe mich sonst mit Sprachen relativ leicht getan und da fand ich es immer extrem schwierig, weil die Aussprache ja doch sehr weit von dem entfernt ist, was man auf dem Papier sieht. Also so beim Italienischen oder Spanischen, wenn man das als Deutscher laut vorliest, da machen sich die Einheimischen wahrscheinlich trotzdem noch in die Hose vor Lachen. Aber es klingt nicht grundfalsch. Aber beim Portugiesischen, wenn ich da das höre und sehe, habe ich immer das Gefühl, hat das irgendwie was miteinander zu tun. Und deshalb. Aber du hast dich angepasst und sprichst es dann auch schon eher Deutsch aus inzwischen.
Ja, auf jeden Fall. Aufgrund dessen, dass wir ja auch, also ich bin ja in Deutschland geboren, bin hier zur Schule gegangen und mit dem Nachnamen hat man oftmals eben Probleme beim Buchstabieren und. Und von daher hat man sich da ganz schnell mit dieser leichteren Version ja angepasst und dementsprechend sage ich auch immer Correa-Dias, das ist für alle am einfachsten.
Ja, dann weiß man auch gleich, wie man es schreiben soll. Anders als bei meinem Nachnamen, wo das immer auch mit sehr viel Glück verbunden ist, dass jemand auf die Idee kommt, den so zu schreiben, wie er tatsächlich geschrieben wird. Ja, ich bin heute bei euch zu Gast hier im L'Aperitif, das inzwischen schon seit wie lange?
Ja, also wir sind jetzt am 18. August, tatsächlich gibt es uns jetzt schon 2 Jahre.
Ja, das ging verdammt schnell und als das losging, das ging, glaube ich, gar nicht so ganz schnell. Vielleicht könnt ihr da gleich mal in diesen Teil der Historie eintauchen und erstmal so ein bisschen erläutern, was denn hier vorher war.
Ja, vorher war in diesem wunderschönen Gebäude, war es ja das ehemalige Weinhaus. Mhm. Und ja, was war das? Das war hier ein Treffpunkt für eine gewisse Art von Generation, sage ich mal, wo die sich hier getroffen haben, Weine probiert haben. Das war ja auch ein Hobby von dem Vorbesitzer. Er hat ja eine schöne, wunderbare Auswahl gehabt. Ja, und dann wurde hier halt über Politik und sonstige Themen dann abends bei einem schönen Gläschen diskutiert und gesprochen. Und ja, jetzt sind wir halt hier mit dem L'Aperitif, haben das mit dem Wein auch natürlich so ein bisschen aufgegriffen, führen das auch so ein bisschen weiter, aber ich sage halt mal in einer moderneren Art wie vorher.
Ja, ja, für jeden, der sich dafür interessiert, in der Podcast-Folge mit Uli Adams, der halt vorher hier das Weinhaus Adams betrieben hat, da gehen wir auf diesen Teil seiner Geschichte relativ wenig ein, was nicht zuletzt daran liegt, dass er einfach eine sehr bunte und vielseitige Lebensgeschichte hat, in der sehr, sehr viel passiert ist. Aber ein paar Worte über das Weinhaus haben wir auch da verloren. Von daher die Empfehlung, sich das gerne auch nochmal anzuhören. Aber ja, wir gucken hier nur so ein bisschen zurück. Und da, was man im Rückblick da sagen kann, war einfach, dass die Zeit gekommen war, dass einfach Uli auch Interesse hatte, sich anderen Dingen zu widmen und woanders mehr Energie reinzustecken. Und es ist ja immer auch eine Bindung, die man in dem Moment hat. Also wenn ich eine Gastronomie habe, selbst wenn ich da relativ entspannt rangehe, aber wenn ich nur noch dann aufmache, wenn ich Lust habe und nicht in Urlaub bin und so, dann funktioniert es irgendwann auch nicht mehr und wird dann zu sehr Liebhaberei. Von daher hatte er sich, und das muss man ja auch sagen, eigentlich war seine Frau ja auch diejenige, die das Ganze betrieben hat, haben die beiden sich entschieden, dass sie aufhören wollen. Und es war, glaube ich, da könnt ihr jetzt wahrscheinlich mehr zu sagen, nicht so ganz hundertprozentig sicher, weil sie ganz klar auch gesagt haben, das ist jetzt ein Objekt, wo auch so viel Herzblut drin steckt, da nehmen wir nicht jeden. Und das bedeutet, dass ihr beide offensichtlich nicht jeder wart. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie ist denn damals der Kontakt entstanden und wie wart ihr denn in der Lage, das Ehepaar Adams zu überreden, dass ihr nicht jeder seid und dass ihr genau die Richtigen seid, um hier ein schönes neues Konzept zu fahren.
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Tim und ich waren ja auf Reisen, wie wir vorher schon sagten, bevor wir hier nach Neuwied gekommen sind. Und unser Traum war immer gewesen, einen Innenhof zu haben mit einem Baum drin, ein schönes mediterranes Ambiente. Und durch Zufall haben wir dann die Anzeige im Internet gesehen gehabt, dass diese Location zur Verfügung steht.
Weißt du noch, wo ihr da gerade wart? Also wenn du sagst,
in Koblenz mit unserem Kleinen am Spazierengehen.
Ach so.
Und wir hatten uns überlegt gehabt, wir wollen gerne uns selbstständig machen, ja, aber in einer Form, die wir beide zu zweit auch gut gewuppt bekommen. Mhm. Gerade auch wegen der Mitarbeitersituation und. Es war gerade Corona auch und da musste man ja grundsätzlich ein bisschen auch aufpassen. Und es ist ja auch ein Risiko gewesen, direkt nach Corona dann sich selbstständig zu machen mit einem Säugling. Und ja, wir sind spazieren gegangen an der Mosel und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das. Und ja, relativ schnell hat Tim dann diese Location gefunden. Dann haben wir Kontakt aufgenommen und mittlerweile, oder zu dem Zeitpunkt war es dann ja so gewesen, dass dieses Haus nicht mehr Uli gehörte oder Uli und Karin, sondern an die Familie weiter verkauft worden ist. Also der jetzige Inhaber ist ein Familienmitglied der Familie Adams. Und dann haben wir Kontakt zu dem Makler aufgenommen und haben uns das hier angeschaut. Und beim ersten Mal haben wir so kurz erklärt, was wir machen wollen. Und das Thema Wein war natürlich für uns in dem Moment dann der Jackpot, weil eben dadurch haben wir dann eben Uli und aber eben halt auch den Eigentümer, den Dirk Hassler, kennengelernt beim zweiten Gespräch. Und ich glaube, denen hat einfach so unsere Vision gefallen, ne? Dass wir da wirklich auch richtig Lust drauf haben, dass wir da mit Herzblut bei sind und dass es eben, wie Tim eingangs schon sagte, ein bisschen moderner auch alles gestaltet werden soll und dass wir auch andere Getränke mit aufnehmen wollen. Also gerade so die Aperitifs, wenn man in eine Bar geht hier, egal wo in Neuwied, aber auch Koblenz oder ja, wo auch immer hier, ist ja oftmals, dass man so diese Standardgetränke bekommt. Und aufgrund dessen, dass wir dieses Portugiesisch-Französische mit einbezogen haben, haben wir eine schöne, also nicht eine schönere, aber eine tollere Auswahl, sage ich jetzt einfach mal. So arrogant bin ich jetzt. Wir haben exklusive Spirituosen, die jetzt nicht jede Bar auch dabei hat. Und das fanden sie, glaube ich, ganz interessant. Und dann kam es zu mehreren Gesprächen und Uli war auch am Anfang sehr pro L'Aperitif, also hat uns da ganz dolle unterstützt, uns auch geholfen bei der Einladung mit den Gästen und, war viel da, hat sich viel um uns gekümmert und ja, und so kam das dann, dass der Dirk dann gesagt hat, okay, die nehmen wir. Ne?
Ja, also kann man sich das im Grunde ja nur wünschen, also gerade in einer Zeit, wo man oft, also ich denke, das ist durchaus auch etwas, wo die Schwierigkeiten, die unsere Innenstadt hat, mit drin verwurzelt sind, dass viele Menschen zu dem Besitz, den sie da haben, relativ geringen Bezug haben und eben nur das Gefühl haben, diese Kuh halt gerne melken zu wollen, aber da keinerlei Verantwortung damit einhergehen zu lassen oder sich wenig zu kümmern. Da ist es umso interessanter und umso schöner, wenn jemand eine ganz klare Vorstellung und auch ein Bemühen hat, dem Ding, was ihm da zugehörig geworden ist, auch eine entsprechende Nutzung zu geben. Das ist, glaube ich, heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Und da merkt man aber andererseits auch, dass diese Sorgfalt sich lohnt und positiv auswirkt. Denn da entstehen dann auch schöne Sachen und gerade man geht ja auch in eine gewisse Hypothek, wenn man so etwas übernimmt, was einen guten Ruf hatte, die Gefahr, den zu verlieren oder wenn man dann nicht auf einem ähnlich, auf eine andere Art hohen Niveau arbeitet, dann ist ja ganz schnell der Moment, wo die Leute sagen, ja, da kannst du nicht hingehen, so, das war ja früher viel besser. Gut, letzteren Satz wird man wahrscheinlich immer hören, weil früher war ja schließlich auch alles viel besser. Aber aber jetzt hast du vorhin gesagt, der Moment war in Koblenz, aber andererseits habt ihr doch auch, also die Reisen haben euch doch sicher weitergeführt als nach Koblenz, oder?
Ja, also wie gesagt, wir waren ja in der Schweiz und irgendwann, so nach über 20 Jahren Gastro, sagt man sich dann auch mal, man will so eine kleine Auszeit nehmen. Und ja, Reisen ist für uns ein ganz, ganz großes Thema. Und dann haben wir alles in der Schweiz abgebrochen, also Job gekündigt, Wohnung gekündigt, alles. Also haben dann unser Hab und Gut in der Familie verteilt, dass sie das aufbewahren sollen und sind dann losgezogen. Also erst nur mit dem Fahrrad und Zelt tatsächlich.
Oh, in der Schweiz mit dem Fahrrad? Oder nee, habt ihr euch aus den Bergen
zum Holland, schon? Also wir sind in Mai. Clever. In Mai bei 5 Grad losgefahren und haben uns gesagt gehabt, wir fahren jetzt einfach mal los.
Also ihr habt und zumindest irgendwie so ein paar Ähnlichkeiten gesucht. Also die Größe des Landes relativ kompakt und eine Sprache mit sehr viel Ch drin. Also
richtig war uns das Flachland.
Das Flachland mit den Fahrrädern auf alle Fälle. Ja, und dann sind wir los. Und wir lieben das eben. Ne? Wir lieben das, dieses Draußensein, neue Leute kennenlernen, verschiedene Kulturen, gerade aber auch die Speisen, die Getränke. Jedes Land hat da so seine typischen Sachen ja auch. Und ja, weiter ging es dann halt mit Frankreich. Und Frankreich ist für uns Gastronom ja natürlich nochmal ganz, wir sehen das aus einem ganz anderen Blickwinkel. Das ist der Ursprung der Gastronomie, aber auch diese Apéro-Kultur, die dort leben, das hat uns natürlich total fasziniert. Dann sind wir weiter nach Spanien, diese Lebensfreude.
Und ist alles mit dem Fahrrad?
Teils. Also nachher mit dem Auto auch, aber immer im Zelt. Also das haben wir gesagt gehabt, das lassen wir uns nicht nehmen. Also Hotel kam für uns absolut nicht in Frage. Wir hatten immer unser Zelt dabei und waren da auch relativ ja, entspannt. Wir haben immer so von Tag zu Tag geschaut, wo gehen wir hin, wo bleiben wir ein bisschen länger und ja.
Und in der Situation dann habt ihr euch dann komplett, was die Versorgung anbelangt, auf Gastronomie eingelassen oder habt ihr auch mit dem, weil ich kennen das auch, so Kochen im Zelt ist ja schon eine sehr spezielle Geschichte. Habt ihr aber auch gemacht?
Nur, also tatsächlich fast nur. Wir haben uns natürlich vieles so angeschaut, aber das war auch, was wir gesagt haben, weil wir in der Vergangenheit Gerade in der Gastronomie, wenn du dann mal frei hast, hast du keine Lust mehr zu kochen, dann gehst du halt immer essen. Und wir wollten, und das war auch das Ziel der Reise, einfach mal wieder zu uns finden, Ruhe haben, weg von diesem ganzen Trubel. Also wir waren jetzt auch nicht so in diesen ganzen Hotspots. Natürlich haben wir uns das mal kurz angeguckt, aber viel auch in der Natur. Und wir haben tatsächlich dann auf Wochenmärkten oder eben halt dann auch in Supermärkten uns ganz speziell, weil wir auch nicht viel Platz hatten, immer für das Gericht die Sachen gekauft. Also wir waren dann, haben dann für einen Eintopf 3 Kartoffeln benötigt und sind dann auch hin, haben auch wirklich nur diese 3 Kartoffeln, weil das Ziel war auch so ein bisschen low budget, also wirklich mal ganz runter und nicht, ich gebe mal 50 Euro hier für ein Stück Fleisch aus, sondern ganz gezielt Qualität, regional und mit wenig Geld. Und das haben wir auch gut hingekriegt, ne? Also wirklich, wir haben tolle Sachen gekocht mit uns.
Ich war begeistert, was man alles auf dem Campingkocher kochen kann.
Mit unserem Campingkocher, und wir hatten tatsächlich auch nur 2 Töpfe und eine Pfanne. Aber wir sind wohlgenährt zurückgekommen und das war wirklich so dieses Ziel auch, ne?
Was ich in dem Zusammenhang oft mit einer gewissen Faszination, aber auch beinahe etwas Unglauben beobachte, ist, also mein Empfinden von Campen ist halt auch das, was du jetzt so ungefähr geschildert hast. Und das ist ja auch gerade die Qualität davon, dieses zu lernen, also dicht an der Natur. Ich erinnere mich an eine Sache, wo ich auch auf einer längeren Tour unterwegs war, und ein wunderschöner Platz irgendwo mitten im Wald, aber weit ab von allem. Und dann haben wir plötzlich festgestellt, heute Nachmittag fängt das an zu regnen und das hört dann 4 Tage lang nicht mehr auf. Und die einzige Einkaufsmöglichkeit war 5 Kilometer den Berg hoch und dann 5 Kilometer wieder runter. Das heißt, in beide Strecken sehr viel Steigungen zu überwinden. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht nicht so, da kriegen wir einen Lagerkoller. Und dann haben wir eben kurzfristig abgebrochen. Das musste ich jetzt einfach anekdotisch loswerden, passt gar nicht so hundertprozentig rein. Aber dieses Minimalistische, das ist ja gerade die Qualität, die es ausmacht. Und dieses zu merken, okay, wenn so etwas jetzt passiert, dann wirkt sich das auch ganz massiv aus. Wenn ich in der Bude zu Hause bin, ja, dann regnet es halt mal 3 Tage, ist ja nicht weiter schlimm, aber da wird es plötzlich doch relativ essentiell. Und das Verrückte ist, wenn man sich eben heute auf Campingplätzen umschaut, was für Hightech da zum Teil zum Einsatz kommt, und wenn es dann Wohnwagen gibt mit so einer Art Einparkhilfe, die ich ferngesteuert irgendwie auf den Platz dirigieren kann, und wo das die Antenne oben rausfährt, die vollautomatisch sich die 150 Sender sucht, und so weiter und so fort, Vorzelte und Gärten, die ausgestattet sind, wo ich frage, warum gehe ich denn dann noch von zu Hause weg, wenn da, wo ich hingehe, ich mir am Ende genau das Gleiche bastle, was ich schon habe? Aber gut, muss man nicht verstehen. Wir scheinen da auf der gleichen Wellenlänge zu sein, dass wir die Qualität dessen genießen können, dass es eben dann doch auch mal sehr, sehr einfach ist. Und sehe ich das richtig? Tim, du bist eher so derjenige, der tatsächlich in der Küche agiert?
Ja, das alles, was hier auf dem Tisch landet, wird von mir produziert, von mir gestaltet, die Ideen, ja, das
und alles ist, ich. Ist es, wie schwer fällt es einem dann in der Situation? Also, weil ich gehe davon aus, selbst in einer nicht gut ausgestatteten Küche, aber so eine, das ist ja professionell, das ist wie bei Handwerkern auch. Man arbeitet da jetzt nicht mit irgendwie stumpfen Messern, oder man hat für jede Tätigkeit ein möglichst ideales Werkzeug. Da muss man sich ja beim Campen ganz schön umstellen. Ist das dann ein Frust, dass du die ganze Zeit denkst, ach Mensch, das ist ja furchtbar? Oder hat das auch was, diese Reduktion auf was ganz Kleines und Einfaches?
Diese Reduktion ist ja, du lernst die Sachen ganz anders zu schätzen, wenn du unterwegs bist. Und du wirst auch viel kreativer. Ja, wenn du jetzt nicht sagst, du hast jetzt hier 5 Herdplatten und du musst einfach strukturiert herangehen. Aber man ist dann doch erstaunt, was alles möglich ist, wenn du sagst, du hast nur eine Herdplatte, du hast nur ein Messer und du hast vielleicht nur ein Brettchen. Und das war ja auch dieser Grund, weil wir haben heutzutage alles im Überfluss. Ja? Mhm. Für uns ist alles selbstverständlich. Wir haben alle zu Hause top ausgestattete Küchen. Wir machen die Schublade auf, alles ist da. Und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, so wenig wie möglich, um einfach mal, ja, auch für uns runterzufahren und zu gucken oder auch zu merken, man braucht gar nicht so viel, um jetzt mal ein schönes Essen zu machen oder einen schönen Tag zu haben. Ja, und das ging ganz gut. Also wir haben da Gerichte gemacht, die haben wir so hinterher in unserer Küche gar nicht mehr hinbekommen, weil du dann aber auch diesen Spirit hast, ne, zu sagen, hey, hast du dein Gemüse, du hast da, was weiß ich, dein Fleisch, und dann überlegst du, womit fange ich an? Und da merkst du erstmal, dass vieles selbstverständlich ist heutzutage und wir aber auch viel zu viel im Überfluss haben.
Ja. Mir fällt mir eine Anekdote ein, die ich mal von einem Musiker gelesen habe, der ja in der relativ frühen Phase seiner Karriere ein Album gemacht hatte, was ja sehr erfolgreich war. Und wo er dann von jemandem, der zu dem Zeitpunkt schon sehr erfolgreich war, gefragt wurde, sag mal, wie habt ihr denn diesen roughen Sound hinbekommen? Und er dachte, naja, wir hatten einfach keine Kohle, wir hatten ein mieses Aufnahmestudio. Und da war die Vermutung, lag nahe, dass man irgendwie mit Hightech das so hingekriegt hat, dass es so schrammelig klang, aber es klang halt so schrammelig, weil es so war. Und das ist dann eine Qualität, die du andererseits vielleicht wieder suchst.
Du musst einfach halt mit Herzblut dabei sein, ne? Du musst es gerne machen. Und wenn du dann da auf dem Campingplatz stehst und hast da Bock drauf, auf diesem kleinen Campingkocher zu kochen und das Wetter ist schön und du sagst, hey, was brauche ich denn mehr? Also, das ist der Wahnsinn. Also.
Und ihr habt aber beide, das habe ich richtig verstanden, schon lange Zeit auch in der Gastronomie vorher gearbeitet. Habt ihr euch da auch kennengelernt?
Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, Eva macht jetzt 20 Jahre.
26
Jahre. Ich bin jetzt 16 Jahre in der Gastronomie. Und Eva war damals schon in der Schweiz. Mhm. Und über einen ehemaligen Kollegen, der fragte, Tim, willst du nicht auch mal eine Saison hier runterkommen, dir das mal angucken? Und dann bin ich da hingefahren, war von der Anlage mega begeistert. Das war ein wunderschönes Hotel, mitten in den Schweizer Alpen gelegen. Und dann habe ich 4 Monate gemacht, wollte tatsächlich auch nach diesen 4 Monaten, ich wollte einfach ein bisschen Erfahrung schnuppern, meine Vita aufbessern, aber es hat mir nach 4 Monaten so gut gefallen und ich habe anscheinend so gute Arbeit gemacht gehabt, dass der Direktor mich nicht gehen lassen wollte, dass ich dann immer eigentlich noch ein halbes Jahr verlängert hatte und wir haben uns dann auch kennengelernt, sind uns näher gekommen.
Also in du warst dann in dem gleichen Hotel.
Ja, ich habe Tim eingestellt. Ich war seine Chefin. Das Vorstellungsgespräch dann war da mit mir und er kam schon recht früh, also irgendwie im März, und hatte sich für die Stelle im Winter beworben für Dezember. Und anfangs habe ich gedacht, ein junger Typ. Also wir sind ja auch 10 Jahre auseinander. Und da habe ich gedacht, gucken wir mal, ne, ob das dann im September immer noch so ist. Und dann hatte ich ihn noch mal gebeten gehabt, vorbeizukommen, weil ich wollte also einfach auch testen, ob es ihm ernst ist.
Es lag nicht schon so beim ersten Gespräch was in der Luft. Nein. Also das zeichnete sich. Gibt es ja manchmal, aber in dem Falle.
Nee, tatsächlich.
Einer von vielen, die da durch das Büro geschleust wurden.
Genau. Und und dann ist er im Dezember dann angefangen. Und ich glaube, so ein halbes Jahr später ging das dann tatsächlich dann erst so mit uns los. Ja, und dann haben wir noch eine ganze Zeit zusammen dort gearbeitet.
Tja. Ja, aber in und dann hättet ihr ja auch, ich weiß ja nicht, wie es dort in der Küche ist, aber so grundsätzlich, was man immer liest, ist ja, wenn man in der Schweiz arbeitet, man könnte sich dann ja in Deutschland zur Ruhe setzen, wenn man irgendwie die Hälfte des Gehaltes zurücklegt, weil dort die Preise und dementsprechend ja auch die Einnahmen ganz ordentlich sind, aber das ist sicherlich übertrieben, ist ja ein anderes Leben, oder?
Definitiv, ne? Also in der Schweiz haben wir sehr gut verdient, also das kann man auch ruhig so sagen. Und aufgrund dessen, dass wir ja auch Personalwohnungen hatten, ist für uns der Lebensunterhalt jetzt nicht so teuer gewesen. Also wir haben ja auch im Hotel gegessen, wurden da ja quasi verpflegt und man hat da schon eine Möglichkeit gehabt, sich ein bisschen was zur Seite zu legen. Das meiste Geld ist dann aber doch für die Reise ja dann auch draufgegangen, beziehungsweise wir haben ja auch hier noch ein bisschen was auch reingesteckt
Und aber die Entscheidung habt ihr dann tatsächlich dort gemeint, also ihr habt seid euch dann näher gekommen, da müsst ihr jetzt auch nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, okay. Aber es war dann schon während dieser gemeinsamen Arbeitszeit da. Und dann ist auch diese gemeinsame Vorstellung entstanden, so, das ist zwar irgendwie alles ganz toll, aber da muss es noch was anderes geben und um das zu finden, nehmen wir uns jetzt mal eine Auszeit und da war dann auch genügend Harmonie, um zu sagen, diesen Traum jetzt erstmal, also wenn ich das richtig verstehe, der Traum des eigenen Gartens mit Baum drin und so, der kam dann erst später. In dem Moment war es erstmal der Traum, einfach mal rauszukommen und den Kopf aufzubekommen.
Genau, also in der Gastronomie ist es ja so, du hast permanent Gäste um dich rum. Ja? Du bist, du musst, auch wenn es hier, das ist nicht wie im Büro, wenn du einen schlechten Tag hast, der Bildschirm, dem ist es egal, ob du jetzt ein Lächeln drauf hast oder nicht. Wenn du in der Gastronomie arbeitest, ist es dem Gast nicht egal. Das heißt, du musst immer frisch wirken, du musst immer positiv sein. Und um diese Batterie irgendwann mal wieder aufzuladen, ist es einfach wichtig zu sagen, man macht mal einen Break, man muss mal raus, was Neues sehen. Deswegen auch diese Reise. Genau, und dafür haben wir uns dann entschieden gehabt. Und ja, dieser Traum mit der Gastronomie, der war zwar bei uns immer schon im Hinterkopf, aber mit diesem Hinterhof und diesem Baum, das kam tatsächlich auf der Reise. Und zwar war das in Saint-Tropez. Mhm. Da habe ich mal eine wunderschöne Bar mit einem riesen Innenhof und einem riesen Baum gesehen. Und dann standen wir da und ich habe gesagt, sowas hätte ich gerne. Und dann gesagt, wenn ich irgendwann eine Gastronomie finde, die einen Hinterhof hat mit einem Baum, egal wo, dann wird es dieses Objekt sein. Und so sind wir dann tatsächlich auch hier gelandet. Also es hat mir dieser Hinterhof angetan. Und diese Geschichte mit Apero, das war natürlich dann auch Schweiz, zelebrieren das dann natürlich. Mhm. Ja, also da trifft man sich nicht zum Mittagessen, sondern man trifft sich erstmal zum Apero. Ja. Da gibt es den Bündner Schinken, der auf der Berkelmaschine aufgeschnitten wird, den guten Bergkäse, dann nimmt man erstmal ein Aperitif zu sich und dann geht zum Essen. Und das war halt diese Idee.
Ja, das finde ich oft ganz interessant, dass ihr werdet das sicherlich auch gemerkt haben, ich habe persönlich halt auch ein paar Drähte in die Schweiz, dass man in einem Land, wo man ja zumindest erstmal nicht oder die Sprachbarriere geringer ist als vielleicht in anderen Ländern, man versteht längst nicht alles, aber doch eine ganze Menge, dass einem da dann die Dinge, die anders sind, umso deutlicher auffallen und eben auch solche Begriffe, die sich dann schon relativ schnell erschließen. Aber so als ich zum ersten Mal es gehört habe, so ja, wir gehen da zu einem Apero und ich sag, ah ja, was ist das, ein Sport oder was macht man da? So, das ist ja dort völlig selbstverständlich, so wie das Grillieren und diverse andere Dinge. Aber ja, man merkt da, okay, es ist tatsächlich eine andere Kultur und es ist irgendwie dann doch nicht so erstaunlich, dass es da irgendwie wo ein paar Grenzposten dazwischen gibt, weil da fängt tatsächlich was anderes an.
Die Schweizer haben aber auch ein ganz anderes Verständnis, sage ich mal, für Gastronomie. Also die schätzen das ein wenig mehr. Also klar, wir haben auch eine gewisse Gastronomie in Deutschland, wo sowas genau gelebt wird. Aber die nehmen sich viel mehr Zeit für ein Abendessen oder für Mittagessen. Die zelebrieren das, die lieben das, dieses Zusammensein, sich treffen und sind auch gern bereit für gutes Essen, den einen oder anderen Franken dann mehr auszugeben. Mhm. Ja. Und da wird die Gastronomie halt anders geschätzt. Ja. Also du merkst es auch als Angestellter. Mhm. Du hast einen ganz anderen Stellenwert. Hier in Deutschland ist es manchmal so, ja, der Kellner. Aber du hast dann direkt eine ganz andere Bindung zu den Gästen. Und das ist das, was auch das gastronomisch für Angestellte in der Schweiz auch ausmacht. Warum die dann alle sagen, ich muss da mal hin, ich muss da gearbeitet haben.
Und ihr sprach jetzt davon, also so aufmerksam geworden auf dieses Objekt hier seid ihr in Koblenz. Wie seid ihr denn dann ausgerechnet dort gelandet? Also ist jetzt auch, wenn du sagst Norddeutschland, okay, Westerwald ist jetzt nicht so weit weg, aber wie kam es, dass ihr dann momentan, da wart ihr dann schon wieder so ein bisschen sesshaft geworden oder?
Also wir sind, hatten ja die Reise gemacht und Eva ist unterwegs schwanger geworden.
Kann passieren.
Und der Plan war ja eigentlich, dass nach dem Jahr, wir wollten eigentlich noch Südamerika machen, dass wir nach dem Jahr wieder in die Schweiz zurückgehen.
Ja.
So, jetzt war sie schwanger und da ist halt so, du brauchst ja einen Aufenthaltstitel in der Schweiz. Die kriegst du halt nicht, wenn du schwanger bist.
Das stellt heißt halt das mehr. Aufenthaltstitel? Die haben doch da bestimmt wieder irgendeine ganz eigene Bezeichnung.
Bewilligung heißt es, ne?
Die Elbe-Bewilligung, ja, genau. Ausländer-Bewilligung.
Genau. Und da das nicht möglich war, hatten wir gesagt, okay, wo gehen wir dann hin? Also für uns war dann klar, wir bleiben wieder in Deutschland, gehen wir oben zur Familie Norden, was jetzt gastronomisch ein bisschen schwieriger ist als hier unten. Mhm. Und dann habe ich einfach mal meine Freundesliste, habe ich allen mal rumgeschrieben, wo seid ihr, was macht ihr? Und zu dem Zeitpunkt hat das Fährhaus am Stausee ja neu aufgemacht.
Ja.
So, und dann war ein sehr guter alter Bekannter von mir, der auch mich damals mit ausgebildet hat, war dort am Arbeiten, sagte, Tim, komm doch einfach mal vorbei. So, und dann ging das von jetzt auf gleich. Ich habe mich vorgestellt, sie haben gesagt, wir stellen dich ein. Wir haben direkt gegenüber dann uns eine Wohnung tatsächlich angeschaut, wo die dann auch sagten, das passt. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier bleiben. Und so sind wir dann zu Koblenz gekommen.
Ah ja.
Ja, und Koblenz war halt, ich habe damals in meiner Ausbildung hier in Koblenz 6 Monate eine Weiterbildung gemacht. So.
Okay.
Und ich habe mich irgendwie da schon damals in diese Stadt verliebt. Aber wie gesagt, da kannte ich Tim noch gar nicht und. Und ich habe gesagt, oh, hier könnte ich irgendwo, also wenn ich mal irgendwann wieder zurück nach Deutschland komme, kann ich mir gut vorstellen, hier in dieser Region dann auch zu leben. Ja, und dann,
wie gesagt, hat ja auch wieder dann so einen gewissen Bezug, weil in der Schweiz gibt's ja auch einen Koblenz am Rhein, also von daher.
Ja, das stimmt,
ja. Passt das ja durchaus.
Und uns war wichtig, dass der Kleine auf jeden Fall in der Nähe der Familie aufwächst, also dass zumindest so ein Oma, Tante, Onkel, Opa da ist. Und ja, von daher haben wir dann gesagt, okay, dann soll's halt hier die Familie von Tim sein.
Aber Saint-Tropez und der Garten mit Baum, der war in die Hinterköpfe eingepflanzt und wollte da auch nicht mehr wirklich raus.
Nein, also tatsächlich hatten wir uns vorher noch ein ganz anderes Objekt angeschaut. Mhm. Das war auch eine viel größere Nummer als das L'Aperitif. Es war ein Restaurant und ein Hotel. Mit einer riesen Außenanlage. Ich glaube, wir hatten 250 Sitzplätze. Es war 12 Zimmer waren dabei. Eine Riesenküche, ein Riesengarten mit Teich. Das Gelände war so groß, dass es sogar eine eigene Kläranlage hatte. Wir standen tatsächlich auch schon vor Vertragsabschluss. Sind ein paar Mal hin, hatten Gespräche. Was lustig war, das war Evas alter Ausbildungsbetrieb.
Mhm.
Und ja, wir wollten uns eigentlich dem widmen. Doch dann kam halt Corona. Und wir hätten das ganze Personal übernehmen können, aber du stehst natürlich dann auch in der Verantwortung und du überlegst dir dann zweimal, wenn du jetzt ein Geschäft eröffnest, sind die Mitarbeiter das Wichtigste und du kannst dann nicht nach einem Monat sagen, tut mir leid, es ist Corona, ihr müsst jetzt alle zu Hause nach Hause gehen oder zum Arbeitsamt. Und gerade mit einem Kleinen, da überlegst du dir zweimal, ob du so etwas Großes machst, weil du einfach in der Verantwortung stehst.
Ja.
Und dann hatten wir es halt erstmal aufs Eis gelegt und haben gesagt, okay, das hat ja Eva auch gesagt, machen wir etwas, was wir alleine schaffen, wo wir erstmal nicht die Verantwortung für Mitarbeiter haben, sondern wenn durch Corona wir doch nochmal schließen sollten oder müssten, dass wir nicht so einen großen Schaden haben.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, dann machen wir diese Apero-Bar.
Ja. Und also das Erste, was ihr gesehen hattet, war dann eben so tatsächlich die Location als solche. Hattet ihr, ich nehme an, wenn du sagst, im Westerwald aufgewachsen, dann dürfte Neuwied für dich zumindest irgendwie schon ein Begriff gewesen sein. Und wie ging es dir, Eva? Du hattest auch schon, wenn du sagst, Ausbildungszeit in Koblenz, warst du hier auch schon mal gelandet oder war das für dich noch ganz fremd?
Das war ganz fremd für mich.
Das Einzige, das ist so mit einem Deich, das kanntest du schon aus Norddeutschland, aber sonst.
Ja, und tatsächlich muss ich auch dazu sagen, war ich am Anfang absolut nicht begeistert von Neuwied. Also als Tim mir dann die Location gezeigt hat, war ja auch alles schön und gut, habe ich gedacht, oh, wow, schön. Und dann habe ich gefragt, wo ist das denn? Und dann hieß es Neuwied. Und dann war bei mir erstmal so, okay. Na, das ist jetzt aber, wie gesagt, ja auch schon ein paar Jährchen jetzt her. Und mittlerweile finde ich, Neuwied ist eine sehr schöne, kleine, attraktive Stadt, die ist im Aufbau und fühle mich hier auch wohl. Aber anfangs war wirklich so, oh Gott, Neuwied. Na, aber weil man auch nur Schlechtes gehört hat.
Und, ja, ich denke gerade aus der Perspektive jetzt Koblenz ist es naheliegend, die Notwendigkeiten, sich jemals hier hinzubewegen, sind jetzt eher nicht so gegeben. Dann kriegt man das ein oder andere vom Hörensagen mit.
Genau.
Und gewisse Dinge haben sich ja einfach massiv verändert. Also das, was früher eine Qualität ausgemacht hat, dass Leute gesagt haben, Koblenz ist mir zu groß und zu hektisch. Ich bekomme eigentlich alles, was ich da bekommen würde, auch in Neuwied und da ist es entspannter. Das kann man so einfach nicht mehr sagen. Kann man jetzt auch gar keine Verantwortlichkeiten für festmachen. Ich glaube, das sind Entwicklungen, die sich einem Zugriff auch entziehen. Das passiert einfach. Da kommen ein paar Dinge zusammen, die dafür sorgen. Aber das ja aus der Perspektive der Großstadt Koblenz, der frühere beinahe Konkurrent Neuwied, nicht unbedingt so eine hohe Attraktivität hat, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das ist ja andererseits auch durchaus eine Chance, wenn man irgendwo hingeht mit einer geringen Erwartungshaltung, um dann festzustellen, na ja, so schlimm, wie ich gedacht habe, ist es ja dann am Ende gar nicht.
Und so ist es tatsächlich auch. Mhm. Also ich bin wirklich positiv überrascht und ich habe auch immer gesagt gehabt, ich finde es so schade, dass viele Neuwieder ihre eigene Stadt so schlecht reden. Und ich glaube, so als Außenstehender sieht man noch mal ganz andere Sachen auch, weil ich auch einfach den Vergleich ja nicht habe. Und diese Stadt ist in Kommen, es wird gerade sehr viel gemacht. Natürlich, es sind hier viele Baustellen und. Ist auch im Alltag nicht immer schön, gerade im Berufsverkehr. Aber ich denke auch, man muss da einfach ein bisschen schauen und mal so 2-3 Jahre jetzt nach vorne schauen. Und dann haben wir hier, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Stadt, die attraktiv ist, die wieder so eine gewisse Lebensqualität mitbringt, die den Bürgern auch mal wieder ermöglicht, hier auf die Straßen zu gehen. Die Innenstädte, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, da ist aber auch nicht nur Neuwied von betroffen. Da sind mittlerweile alle Innenstädte betroffen, dass da die Geschäfte schließen und. Da kann man, glaube ich, auch stundenlang drüber diskutieren. Haben wir teilweise auch selber Schuld mit dem Internet einkaufen. Und da muss sich jeder, glaube ich, so ein bisschen auch an seine eigene Nase fassen. Aber grundsätzlich ist es hier eine schöne, friedliche Stadt. Und lädt ein zum Wohlfühlen. Und
ja, und da tragt ihr ja nun auch einiges zu bei. Vielleicht nochmal dazu, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen in Kombination auch erläutern. Also so eine Vorstellung davon, was ihr hier machen wollt, die stand ja schon vorher im Raum und ihr habt es ja vorher auch schon so ein bisschen erläutert, aber vielleicht könnt ihr das noch so ein bisschen konkretisieren. Also wie beschreibt ihr jetzt in wenigen Sätzen das Besondere eures Konzeptes und inwiefern ist es tatsächlich so, dass ihr sagt, wir haben das, was wir uns vorher so, was uns im Urlaub in den Köpfen entstanden ist, das haben wir weitgehend so auch umgesetzt, wie wir es uns da erträumt hatten. Oder gibt es irgendwie Dinge, weil oft ist es in der Realität ja so, dass man dann, ja, wenn man mal auf der Baustelle steht, dann ändern sich die Pläne auch ganz gerne mal ein bisschen, was auch ja gar nicht immer verkehrt oder schlimm ist. Manche Dinge stellt man sich halt einfach anders vor und die Realität biegt's dann in die richtige Richtung und aber hinterher steht man ja oft da und sagt, ja, ist auch gut, dass es so geworden ist, wie es geworden ist. Aber ja, vielleicht einfach nochmal so, was ist das Besondere, was macht das Konzept aus?
Also, um noch ein bisschen früher anzufangen, wir standen natürlich im Schatten vom Uli in seinem Weinhaus. Mhm. Ja, wir haben natürlich auch Wein, aber viele haben am Anfang Weinbar. Weinbar, hier gibt es nur Wein, was dann natürlich auch nur ein gewisses Klientel anspricht. Mhm. Und ich hatte ja eben auch gesagt, wir wollten das ja schon mit dem Wein aufgreifen, aber alles ein bisschen moderner. Mhm. Und deswegen hat mir gesagt, diese Aperitifgeschichte, etwas den Gästen zu bieten, was es tatsächlich so in Neuwied nicht gibt. Ich meine, klar, der Aperol, den hat fast jeder, den haben auch wir. Dazu kommen aber einfach noch unsere speziellen Spirituosen und auch unsere Getränke. Und dass das am Anfang vielleicht ein bisschen zäh war, um das nach außen zu tragen und den Neuwiedern nahe zu bringen, was sie hier eigentlich machen, hat ein wenig gedauert. Als wir am Renovieren waren, sagte man uns auch immer, wenn die neugierigen Köpfe reinkamen, super, finde ich toll, also schick, aber ihr braucht hier Neuwied einen langen Atem. So, und dass das jetzt nicht der Italiener oder der Grieche oder das klassische Wirtshaus hier ist. Mhm. Das hat es am Anfang natürlich ein bisschen schwieriger gemacht, weil das Gebäude und der Name jetzt von außen natürlich jetzt auch nicht erkennbar macht, was sind wir hier. Das heißt, der Gast muss immer erst den Weg hier reinfinden und sich vor allen Dingen darauf einlassen. Wir haben eine ganz große, oder wir leben diese Kultur, setz dich hin und lass dich von uns einfach den Abend leiten. Mhm. Hab Spaß, am besten kommst du mit mehreren Leuten, dass ihr einfach diesen Family-Style habt. Und ja, hier und da mussten wir das Konzept dann doch vielleicht noch an gewissen Schrauben drehen, weil wir gemerkt haben, okay, ganz so, wie wir das uns vorgestellt haben, funktioniert es dann halt doch nicht. Sei es dann auch mit dem Bier. Wir haben extra eine Zapfanlage hier einbauen lassen, weil wir sagten, wir können jetzt hier nicht nur Wein und Aperitifs fahren. Und auch von dem, ich sag mal, Speisenangebot sind wir dann ein bisschen voluminöser geworden von der Auswahl. Mhm. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, hat sich so viel gar nicht verändert von dem, was wir am Anfang im Kopf hatten. Es hat halt einfach nur ein bisschen länger gedauert, als wir uns vorgestellt haben, bis dieses Konzept verstanden wurde und angenommen wurde. Mhm.
Und das ist aber mittlerweile der Fall und ihr seid jetzt nicht in der Situation, also das merke ich euch ja auch an, wo ihr sagt, oh, da haben wir uns aber was angetan, sondern es geht auf. Und vielleicht nochmal, also so, das ist auch so ein bisschen meine Wahrnehmung, was du, glaube ich, vorhin angedeutet hast mit so, ihr nehmt die Leute ja auch etwas bei der Hand. Also es ist ja schon, das ist nicht irgendwie die kleinen Einzeldinge sind, sondern es gibt ja bei euch auch eine Geschichte, die dann in so einem Abend drinstecken kann, was jetzt die Kulinarik, also eine Geschichte gibt's immer, aber auch was eben das Essen anbelangt. Vielleicht könnt ihr das auch nochmal so ein bisschen schildern, wie was da das Besondere des Erlebnisses hier bei euch ausmacht.
Also besonders sind einfach diese Spezialitäten, die wir hier anbieten, mhm, aus Portugal. Ja, wir haben einen großen oder einen sehr, sehr guten Partner, der uns wirklich mit speziellen Produkten aus Portugal beliefert. Die haben eine eigene Bäckerei, die backen dort ihr Brot, was wir kriegen, unser Gebäck, was wir von denen erhalten. Die speziellen Fischvarianten, Wurst- oder Käsespezialitäten, das sind alles, oder auch unsere Weine, die du so nicht bekommst. Also im Umkreis, außer du fährst jetzt selber zu ihm, mhm, und holst dir das. Aber wir haben ja auch ganz viele Gäste, die sagen, die sitzen dann hier und essen den Käse und sagen, oh, Tim, dieser Käse, kriegen wir den auch bei dir? Ja, oder diese Wurst, oder sei es dieser Wein. Wir hatten gestern ja unseren Weinabend, wo, mhm, die Gäste einfach so begeistert sind von diesen Weinen und mal nicht diesen klassischen Riesling, mhm, den sie sonst irgendwo kennen. Und das macht uns halt aus. Und das macht uns halt auch Spaß, das den Gästen zu präsentieren, weil wir da mit vollem Stolz hinterstehen und sagen, wir haben hier etwas, ja, das ist was Besonderes. Mhm.
Wenn ich da vielleicht noch kurz auch eingreifen darf, wenn wir so unsere portugiesischen Abende zum Beispiel haben, da kochen wir natürlich auch original portugiesische Rezepte aus der Familie. Mhm. Und wenn du dann natürlich da die Geschichte zu erzählen kannst oder erzählen kannst, oh ja, meine Oma, die saß dann da und hat dann da die Sardinen ausgenommen und im Flur abgebraten auf so einem Grill und mit dem Toast gegessen, oder die Feijoada, das ist halt so ein Eintopf, was wir so im Winter dann auch oftmals machen.
Boah, und sag das bitte nochmal, die?
Feijoada.
Feijoada.
Ja, ah, das sind dann halt so Sachen.
Kriegt man nur Appetit, oder?
Ja. wo wir auch wirklich dann sagen können, okay, das ist, also wir können immer auch was dazu erzählen. Mhm. Und was uns einfach wirklich wichtig ist, also Tim steht da von morgens bis abends und wir machen alles selbst. Also das ist die Soßen, ob das jetzt die hausgemachte Aioli ist oder. Also wir Tim verbringt sehr viel Zeit in der Küche und oder auch die Quiche, also ab und zu gehen wir ja auch mal wieder so Richtung Frankreich, mhm, was natürlich essenstechnisch ein bisschen weniger ist, aber dennoch, also es wird alles hausgemacht und eben halt nicht mit Hightech-Geräten, ja, also wir sind da wirklich so, wie wir es halt von zu Hause her auch kennen.
Also das heißt, ein bisschen was von dieser Campingreise fließt dann auch hier mit ein?
Ja, definitiv, also wir haben kein, wie heißt dieses Gerät?
Konvektomat.
Nee, nicht Konvektomat, diese
Rührmaschine. Also Eva macht den Teig für die Quiche tatsächlich mit der Hand. Und das will sie auch. Mhm. Also ich habe auch schon gesagt, wie oft Eva, lass uns doch so einen Knetrührer holen. Eva steht da und macht wirklich jede Quiche, knetet sie mit der Hand. Aber das ist halt das, was auch am Ende wieder ausmacht, diese Liebe zu dem Produkt. Und die schmeckst du dann aber auch am Ende des Tages, wo die Gäste sagen, Wahnsinn. Ja, also wir haben ja auch keine überfüllte Karte. Ja, wir haben auch keine Karte, wir haben immer unsere Tafel, wo wir uns dann regelmäßig was Neues einfallen lassen. Da sind meistens 4, 5 Sachen drauf. Und wenn du das natürlich das erste Mal hier reinkommst, denkst du, na gut, lasse ich mich jetzt mal drauf ein, kenne ich vielleicht so nicht und wenn, dann vielleicht noch aus dem Urlaub. Aber wenn die Gäste dann hier am Ende des Tages rausgehen, sagen die, oh, das war ein Erlebnis.
Also kann ich bestätigen, ich wäre gerne häufiger hier, aber ich gehe auch gar nicht so wahnsinnig viel aus, aber die Abende, die ich hier hatte, die waren wirklich sehr, sehr schön und sehr erfolgreich. Hatte auch immer das Glück, draußen sitzen zu können. Jetzt gerade hat es hier tatsächlich ein bisschen geregnet, aber ja, in der Regel haben wir ja gutes Wetter und das ist schon, ja, also ich kann mir vorstellen, sicherlich in Saint-Tropez sieht es nochmal ein bisschen anders aus, aber ja, dass das, wenn einem so ein Traum im Kopf schwebt und man dies hier dann sieht, da kann man sich rein verlieben und das lohnt schon allein zum Dasitzen. Ihr macht ja darüber hinaus auch noch so ein bisschen, es gibt ja manchmal dann auch so, also wie du schon sagtest, es gibt diese portugiesischen Abende, aber ihr macht ja auch sonst noch Dinge, die jetzt nicht ganz, also die nicht ausschließlich, ich gehe heute Abend essen und dazu was Nettes trinken sind. Mögt ihr da auch noch ein bisschen was zu erzählen?
Also wir sind ja nicht nur Aperitivbar, sondern auch Event-Location. Wir versuchen, wir haben mit, glaube ich, sehr gutem Erfolg, bieten wir unseren Gästen ein wechselndes Eventprogramm an, sei es jetzt zum Beispiel am 17.8., wo wir unseren 2-jähriges feiern, mit der Alexa Christ, das ist eine Crime and Wine Lesung. Sie liest dann schöne 4 Krimi-Geschichten vor, wir servieren zu jeder Geschichte wunderschön passenden Wein, es gibt so kleine Tapas, wir haben demnächst unsere Magier-Show mit einem kleinen Tapas-Buffet, wir hatten auch schon das Manos-Duo hier, Klaus Meurer. Mhm. Also wir schauen dann schon immer, dass wir nicht einfach nur eine Bar sind, wo man einen schönen Wein oder ein Aperitif trinken kann, sondern dass man auch mal sagt, hey, am Wochenende, was machen wir? Gehen wir doch ins Aperitif, das ist ein schönes Event. Mhm. Ja, und das, glaube ich, machen wir ganz gut. Es kommt gut an, dass wir da auch immer, uns nicht neu erfinden, aber immer einen schönen Wechsel drin haben, dass auch für jeden was dabei ist und dass wir das auch regelmäßig wiederholen, falls der eine mal nicht kann oder wir halt aufgrund unserer Größe halt auch mal schnell ausgebucht sind.
Ja.
Und wir legen eben halt aber auch sehr viel Wert darauf, wenn wir in Kooperation gehen, dass das auch wirklich Künstler hier aus der Region sind. Mhm. Das ist uns auch wichtig. Also jetzt gerade zum Beispiel am 31.8., wo wir die Magier-Show haben, das ist auch ein Neuwieder Magier, Zauberer,
Illusionist,
genau. Aber auch die Alexa Chris kommt hier eben halt aus der Region. Wir haben auch schon mit den Deichstadt-Winzern, also dass wir hier Weinlesungen machen mit den Deichstadt-Winzern zusammen, die dann den Wein, wir das Essen. Also wir versuchen immer auch hier die regionalen Dienstleister damit einzubinden dann auch. Ne?
Und ihr geht ja auch sogar in die Öffentlichkeit, in dem Neuwied-Podcast, jeder und Ferscht, also von daher auch da die Unterstützung in beide Richtungen. Ich habe es zu Anfang schon angedeutet, zu dem schönen Hinterhof kommt jetzt noch auch ein schön neu gestalteter Platz vor der Tür. Wird es dann zukünftig auch dort Bewirtungen von eurer Seite her geben?
Ja, das wird es. Also die Anträge sind schon alle durch. Wir dürfen draußen vorne bestuhlen. Mhm. Wir sind auch sehr zufrieden mit dem Platz. Also wir waren die ganze Zeit positiv dem gegenüber gestimmt. Uns auch sehr gefreut, dass dieser Parkplatz wegkommt, weil es hat einfach keinen Charme vor einer gastronomischen Stätte, da diesen Parkplatz und die Straße. Und leider macht das Wetter zurzeit jetzt nicht so mit, dass wir sagen können, also das ist aber jetzt schon das ganze Jahr jetzt gastronomisch nicht so das Highlight, das Wetter. Aber wenn jetzt mal wirklich alles komplett fertig ist, weiß ich, dass das für uns einen Mehrwert bringt. Und nicht nur für uns, sondern auch für die Stadt. Weil die Stadt Neuwied an sich auch sehr kreativ ist, was Feste angeht, Gestaltung für die Menschen, die hier leben. Und ich glaube, dass dieser Platz Großartiges für die Stadt bewirken kann. Mhm. Ja? Wir haben da auch schon einige Ideen, die wir dann in naher Zukunft mit der Stadt reden möchten, was wir vorhaben mit diesem Platz in Kooperation mit der Stadt. Und ja, da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich glaube, es ist eben tatsächlich nötig, die Räume zu schaffen und sie entsprechend attraktiv zu machen und dann zu gucken, was passiert damit. Und sich die ganze Zeit daran festzuhalten, wie es früher einmal war, das merken wir in ganz, ganz vielen Hinsichten. Sicherlich Oldtimer sind schöne Autos, aber würden heute noch VW versuchen, den Golf 2 zu verkaufen, dann würden sie sicherlich auch Probleme haben. Da gäbe es noch ein paar Leute, die den gerne haben wollen, aber die Mehrheit geht halt in eine andere Richtung und das kann man dann toll finden oder weniger toll finden, aber es nützt halt nichts, sich an was zu orientieren, was einfach nicht mehr da ist. Und andererseits, wo man sich relativ klar sein kann, in dem Moment, wo halt Einkaufen nicht mehr das zentrale Ding von der Innenstadt ist, dann wird man deswegen die Stadt nicht einfach abreißen, sondern irgendwas wird dann schon auch wieder passieren. Und das grundsätzlich ein Interesse daran besteht, irgendwie dorthin zu kommen, wo viele Menschen sind. Ja, das wird sich, denke ich mal, auch langfristig nicht ändern und von daher irgendwas passiert schon und ihr tragt dazu bei, dass was passiert. Und wenn es dann so schön aussieht, wie es halt hier vor der Tür jetzt beginnt auszusehen. Wisst ihr, wann ist angepeilt, dass es tatsächlich fertig sein soll?
Nächstes Jahr tatsächlich.
Ja.
Also jetzt im Herbst kommen die WC-Anlagen und die Parkplätze und dann sollte das eigentlich dann mit 2025 dann abgeschlossen sein.
Ja, und dann können wir uns freuen. Kleinen Vorgeschmack gibt's ja hier um die Ecke schon, der Bereich vor der Deichkrone und mit den positiven Nachrichten, die jetzt vor ein paar Wochen gekommen sind, dass eben sich an der Deichkrone tatsächlich auch endlich was tun kann. Also das bestätigt ja das, was ihr schon mehrfach gesagt habt. Ja. Jetzt haben wir die Stadt schon in vielen Hinsichten so sehr gelobt. Da sind wir genau an dem Punkt, wo die Gäste meines Podcasts alle drauf angesprochen werden. Und Eva, jetzt lassen wir mal der Dame den Vortritt. Gerade weil du sagst, du hast Neuwied erst in den letzten Jahren kennengelernt. Hast du denn in dieser Zeit auch schon, lassen wir das L'Aperitif jetzt mal außen vor, einen persönlichen Lieblingsort hier gefunden, wo du sagst, da bin ich besonders gerne oder das ist ganz besonders?
Tatsächlich, so viel Zeit habe ich ja nicht, aber aufgrund dessen, dass ich viel mit meinen Kleinen unterwegs bin, dann ist es tatsächlich hier die Goethe-Anlage. Ne? Also es bietet sich halt an für mich und für den Kleinen. Er hat die Möglichkeit, dort zu spielen. Es finden ja auch hin und wieder da mal so ein paar kleine Feste statt, wo man dann sowohl als Mama, aber auch mit einer Freundin dann mal hin kann oder auch wir als Familie oftmals dann auch den Platz nutzen. Und also das ist im Moment tatsächlich so hier mein Lieblingsplatz.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und es ist ja tatsächlich auch immer so, wenn dort diese Veranstaltungen sind, leider ja gar nicht so häufig, dann hat man immer das Gefühl, ja, das passt eigentlich so komplett dahin. Das müsste eigentlich eine Dauerinstitution sein. Ob es dann so funktionieren würde und sich rechnen würde, sei mal dahingestellt. Aber auch das ist ja eben so eine Sache, wo man merkt, ja, Dinge verändern sich halt. Sowas hätte man vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren so nicht machen können. Und heute, wenn es da eben das Rheinschillen oder Kreolsommer gibt, dann sind das Veranstaltungen, die Leute anziehen und wo die gerne hingehen und man das Gefühl hat, ja, könnte eigentlich im Sommer zumindest jede Woche sein.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, gerade so als Familie, ne, mit Kindern, es ist schön. Die Kinder können sich dort ein bisschen austoben, aber auch die Erwachsenen haben Zeit, einfach mal sich auch in Ruhe zu unterhalten. Man hat die Kinder immer im Blick und es ist ein schönes Angebot.
Ja. Tim hatte jetzt genügend Zeit, sich seine Antwort auch zu überlegen, aber vielleicht wusste er sie ja vorher schon. Hast du noch was anderes auf Lager, was hier an Lieblingsplatz
passt. Tatsächlich ist es unten am Rhein der Deich. Ja, also du hast das eben auch schon mal erwähnt, hier in Neuwied ist es nicht so überlaufen, nicht so voll. Und wenn ich jetzt mal den Biergarten nehme, im Vergleich zu Koblenz, der ist auch schön. Aber es ist natürlich immer so, du hast da auch sehr viele Touristen. Ja, es ist mal sehr voll da. So, und ich bin halt schon immer ganz gerne der Mensch, wenn ich frei habe, dann so weniger, desto besser. Und da muss ich sagen, ist es da unten am Deich, unten am Biergarten wunderschön, gerade wenn du dann abends sitzt und die Sonne geht so unter und du hast diesen kleinen Strandpart und du hast da dein Bierchen in der Hand. Ja, es ist wunderschön da. Und wie gesagt, mir gefällt mir wie so gut, weil du hast hier alles, was du brauchst. Aber es ist nicht so überfüllt. Es ist alles zu Fuß erreichbar. Wenn ich jetzt denke, ich bin in Koblenz und ich muss irgendwo mir einen Parkplatz suchen, ein Parkhaus, und muss dann noch irgendwie 2 Kilometer in die Innenstadt laufen. Das hier ist alles, es ist zwar eine Stadt, aber irgendwie doch ein kleines Dorf oder ein großes Dorf. Und das macht für mich so Neuwied aus und hat diesen Charme, dass ich alles zu Fuß erreichen kann. Und dass hier alles, wenn es dann umgestaltet wird, doch sehr modern ist. Also dieser Deich da unten, jetzt auch mit der neuen Beleuchtung. Also ich kenne keine Stadt, die sowas Schönes da unten hat. Ne? Ja. Und dann der Wahrzeichen mit dem Pegelturm und der Brücke, wenn die da beleuchtet, das hat schon Charme, das ist schon schön.
Ja, ja und tatsächlich ja nicht nur bei dem Biergarten, sondern insgesamt dieser Glücksfall der Lage, dass gerade im Abendlicht, es lohnt sich eigentlich fast jeden Tag dahin zu gehen, weil es sieht immer ein bisschen anders aus und aber ja, die Lage, dass die Sonne dann abends da auf der anderen Seite steht, das gibt schon manch tollen Blick, der doch sehr, sehr faszinierend ist. Tja, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, du hast es eingangs, habt ihr es ja erwähnt, Personal liest und hört man überall, ist im Gastronomiebereich schwierig, kommt ja einigermaßen zurecht, weil ich denke, alles schafft ihr bestimmt nicht alleine, gerade wenn da noch ein Kind zu betreuen ist.
Also wir hatten ja mal letztes Jahr auch eine Aushilfe, du kennst ja auch, ja. Jax, super. Also wir können jetzt nicht sagen, es ist schwierig, Personal zu finden. Man muss halt immer schauen, was will man als Gastronom, wie viel möchte man abgeben. Und klar, der Knackpunkt ist, was bist du bereit zu bezahlen? Weil ich glaube, dass gerade jetzt so die und nach Corona viele gemerkt haben oder viele aus der Gastronomie rausgegangen sind, die vorher dort gearbeitet haben. Das heißt, klar, wir haben nur einen gewissen Anteil nur noch an Personal da. Aber ich glaube, dass wenn du bereit bist, gut zu bezahlen, gar keine Schwierigkeiten hast, Personal zu finden. Und wir hatten damals auch gesucht und wir hatten einige Bewerbungen relativ zeitnah und schnell reinbekommen. Und wir hatten dann sogar die Auswahl, wen nehmen wir jetzt? Gut, die Auswahl, die wir hatten, Jax war dann direkt die erste und hat auch super gepasst. Aber man muss halt immer schauen, was will man, was sucht man und was ist man, wie gesagt, bereit zu bezahlen. Und ich glaube, das ist der größte Knackpunkt heutzutage, Personal zu finden.
Aber das heißt, dass ihr aktuell euch tatsächlich zu zweit durchschlagt?
Ja. Genau. Ja, das ist ja das, aber so ist das Konzept ja auch geschrieben, dass es aufgrund dessen, dass wir auch den Kleinen haben, wenn mal was ist, einer zu Hause bleiben kann. Es ist ja jetzt hier auch nicht irgendwie ja sonderlich groß. Ja, wir schauen, dass wir das immer mit unseren guten Vorbereitungen hinkriegen und durch unsere Erfahrung ist das gut schaffbar.
Ja, und wir haben halt noch die Oma, ne? Die unterstützt uns natürlich sehr, sehr viel, ob es jetzt mit dem Kleinen ist, aber auch mal kurz hier mit dann hilft. Und also ohne sie würde es nicht funktionieren, ne? Weil der Kleine muss ja auch betreut sein. Und wenn ich dann mal nicht da bin, dann hilft sie dann auch dem Tim. Und ohne Mama funktioniert es nicht.
Ja. Aber es funktioniert, es ist schön, es ist sehr, sehr lecker und es ist einfach eine tolle Atmosphäre, dass jetzt auch von meiner Seite an euch, man spürt das einfach, dass ihr da mit Herzblut dabei seid, dass ihr etwas macht, was ihr gerne macht. Und ich hoffe jetzt einfach, dass die Geschichten, die ihr hier so erzählt habt, dazu führen, dass noch ein paar mehr Leute auch das spüren und merken und sagen, das probiere ich doch auch mal aus, weil da glaube ich schon die Chancen, dass jemand, der einmal hier war, wenn er denn in diese Richtung überhaupt zu begeistern ist, derjenige, der ausschließlich Currywurst mit Pommes essen will, sei da vielleicht ausgenommen. Aber jemand, der da ein bisschen empfänglich für diesen kreativen Ansatz, den ihr hier fahrt, hat, ja, der wird sicherlich nicht nur ein einziges Mal hier bei euch zu Gast sein. Ich glaube, wir haben so ziemlich die wesentlichen Dinge hier berichtet. Vielleicht noch die Offenheit, was ihr gesagt habt. Also wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, sei es jetzt für eine persönliche Veranstaltung oder sei es eben auch jemand, der im kulturellen Bereich mal was nach außen tragen möchte und sich nicht vielleicht gleich auf die ganz große Bühne traut, kann euch durchaus auch ansprechen. Also Leute hier aus der Region, die etwas Vorzeigbares, was im Zusammenhang mit einem schönen runden Abend stehen kann, präsentieren möchten, die können gerne mal vorstellig werden und schauen, ob es passt mit euch.
Ja, gerne. Also definitiv. Wir sind dafür alles offen. Sei es jetzt die Künstler, die wir an der Wand hängen haben, die auch hier aus der Stadt Neuwied kommen, oder halt auch die Musiker, die wir haben. Also wir sind da gern immer bereit, mit allem und jedem erstmal zu reden, zu schauen, passt das natürlich vom Konzept her, aber freuen uns über jede Anfrage und sind zu jeder, ich sag mal, Schandtat bereit, das mitzumachen.
Ja. Okay, wir sitzen hier am Samstagnachmittag. Es dauert nicht mehr lange, bis die ersten Gäste kommen. Von daher entlasse ich euch jetzt wieder in die Arbeit. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich wünsche weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und bedanke mich im Namen vieler Neuwieder dafür, dass ihr hier zur Attraktivität der Stadt beitragt. Das war's in dieser Episode von Jedern Verscht und noch einmal vielen Dank. Ihr dürft euch gerne verabschieden.
Ja, auch ein Danke an dir, Rainer, und alle, an die das hören, danke an euch da draußen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das Interesse hattest, unsere Geschichte zu hören. Und ja, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und wünschen allen noch einen ganz schönen Tag.
Tja, und wie immer, tschö, Sörte Klaasens Rainer.
Wir kennen Erjo und wären mir um den Kopf. Baby.